Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Da liegen Leute auf dem Badehandtuch am Strand und telefonieren mit zu Hause. Da steigen Leute aus dem Flugzeug aus, stehen im Flughafengebäude, dort wo sie hin wollten, bei der Abfertigung an und telefonieren schnell nochmal mit zu Hause. Wer heutzutage unterwegs ist, kann unkompliziert mit seinem Zuhause verbunden bleiben, wenn er das so möchte im Urlaub oder an anderer Stelle. Wir hörten die letzten Male von der Reise Abrahams vor dreieinhalb Jahrtausenden war er unterwegs. 3500 Jahre circa. Er konnte damals nicht mit seiner Großfamilie verbunden bleiben. Als er so unterwegs war, von Ur nach Haran, beziehungsweise in Haran dann weiter in das Land Kanaan zog. Doch er konnte mit seinem himmlischen Vater verbunden bleiben und das tat er auch. So lesen wir im heutigen Predigtext im Kapitel 12 vom ersten Buch Mose in den Versen 4 bis 9. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn auch einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog er weiter ins Südland. Angekommen auf der langen Reise, endlich hier siehst du jetzt das Land für dein Volk. So könnte Gott zu ihm gesagt haben, er hatte es ja verheißen, du wirst ein großes Volk sein und ich führe dich in das Land. Sichem ist die erste Station, da sehen wir ein Bild. Es ist nicht mehr so viel von diesem alten Sichem zu sehen, aber immerhin, es gibt dieses Sichem zwischen Jerusalem und dem See Genezareth ist dies. Das ist in der sogenannten heutigen Westbank, das können wir auf einem nächsten Bild sehen, der obere Kreis betrifft Sichem und die braun hinterlegte Gebiet, das ist der sogenannte Westbank, das ist das sogenannte umstrittene biblische Kernland. Hier bekam Abraham die Verheißung auf das Volk, hier bekam Abraham auch die Verheißung auf das Land. Einem Gebiet, in dem die Briten, das sehen wir auf einem nächsten Bild, in dem die Briten damals bei einer sogenannten Balfour-Erklärung 1917 sagten, hier werden die Juden, das jüdische Volk, wieder eine Heimat haben. Das war so groß, dieses Gebiet, und sie sagten, gut, in diesem Gebiet werden wir das teilen, das arabische Volk wird Platz haben und das jüdische Volk soll wieder eine Heimat haben. Das, was heute Jordanien ist, Israel ist und die palästinensischen Autonomiegebiete. 1919 wurde dies noch einmal bestätigt durch den Völkerbund, dass in diesem Gebiet jeweils ein jüdischer und ein arabischer Staat entstehen soll. Auf einem nächsten Bild sehen wir, es wurde 1922 dann dieses Gebiet geteilt, das 77% der arabischen Bevölkerung zugesprochen wurde und der andere Teil, der jetzt so da zu sehen ist, der jüdischen Bevölkerung. Das ganze sogenannte Westjordanland, dieses sogenannte biblische Kernland um Sichem, war damals der jüdischen Bevölkerung zugedacht, dort, wo Abraham dann auch angekommen war zuerst. Dieses Gebiet um Sichem wurde dann 1947 durch die UNO bei einer nochmaligen Teilung einem neuen arabischen Staat zugesprochen. Wir sehen das auf einem nächsten Foto. Und so ist dies ein kleines Stück übrig geblieben von dem großen Teil, was Transjordanien damals als Ganzes hieß. Und 1948 besetzte dieses Gebiet Jordanien einfach, diese sogenannte Westbank. Dann im Sechstagekrieg 67 wurde es wiederum von Israel besetzt und es ist bis heute ein heiß umkämpftes und heiß diskutiertes Gebiet. Dort, wo Abraham zuerst gelandet war. Ich will hier keine politischen Schritte kommentieren, ich will an dieser Stelle nur sagen, dass es Gott ist, der dieses Gebiet versprochen hat, der es gegeben hat, der es wieder nehmen konnte und der es auch allein wieder geben kann. Welche politischen Strategien und Machthaber er dafür nutzt, das wissen wir nicht. Sein Geheimnis und wann er dies so gibt in allem Frieden, das wissen wir auch nicht. Dass er zu seinen Versprechen steht, das wissen wir allerdings. Und er wird dabei ein gerechter Gott bleiben. Zugegeben, es ist heute genauso dieser Glaube nötig wie damals bei dem Abraham. Wir glauben nicht an eine militärische Übermacht Israels, sondern an Gottes Übermacht. Wir glauben nicht an jüdisches Geschick, sondern an Gottes Geschick. Und er wird handeln trotz arabischer Übermacht, trotz Unglauben auch in Israel und trotz teuflischem Terror. Wir können gespannt sein, wann er diese Frage löst, dass dieses Land dem jüdischen Volk unkompliziert zur Verfügung steht. Später wird in Sichem, wir können noch mal Sichem sehen, Josef begraben, der ja wieder aus Ägypten mitgebracht wird und dann dort begraben wird. Zeitweise wird da die Bundeslade dann stehen und es ist auch die erste Hauptstadt des Nordreiches gewesen, als Israel dann geteilt wurde in zwei Reiche, Nord- und Südreich, war dies die erste Hauptstadt. Und nach der babylonischen Gefangenschaft, als man zurückkam, war Sichem das Zentrum der sogenannten Samariter. Jesus erzählt ja so manches Gleichnis über die Samariter. Und dann ging es weiter, dass man bis zur Eiche More kam. Wahrscheinlich war das eine sogenannte Kulteiche. Im Buch Richter lesen wir davon, dass bei Sichem eine Kulteiche zur Anbetung dastand. Und eine Zaubereiche heißt es dort. Mitten in diesem heidnischen Kanaan mit dieser Zaubereiche, neben diesem Kultzentrum der Abgötterei, spricht dann allerdings Gott zu Abraham und sagt ihm noch einmal, was er vorhat. Das kann Gott. Gott lässt sich durch keine Finsternis behindern. So kam Jesus als Licht in diese Finsternis und wirkte in der Finsternis. So sind seine Nachfolger nicht Licht im Licht, sondern seine Nachfolger sind Licht in der Finsternis, um dort Gottes Geist leuchten zu lassen und im Geiste Gottes zu leben. Gott redet nicht erst, wenn wir im Licht angekommen sind. Gott steht nicht erst zu uns, wenn wir im Licht leben, sondern schon in der Finsternis kann er zu uns sprechen, mitten in der finsteren Welt, in der traurigen Welt, in der ratlosen Welt. Das ist eine Demütigung für Satan, dass er einfach nicht das Licht ausschalten kann. Das Licht des Herrn bleibt, so wie es von Jesus heißt, und die Finsternis hat es nicht ergriffen, hat es nicht besiegt. Keine Angst, dass die Welt zu finster um dich sei, dass Gott nicht mehr mit dir reden könnte, dass Gott dich nicht mehr sehen könnte, dass Gott dich aus den Augen verlieren könnte. Und mitten in den Machenschaften der Finsternis verspricht Gott noch einmal dem Abraham, dass er ein Licht sein soll, dass er ein Segen sein soll. Wir hatten das letzte Mal mehr von diesem Segen gehört und dieses Versprechen, das wird leider bis heute finster bekämpft. dass das jüdische Volk, dass seine Nachfolger, die Kinder Abrahams, zu denen auch die Christen gehören, ein Licht seien. In dieser Welt wird leider finster bekämpft. Und hier baute Abraham dann auch einen Altar. Das ist ein nächstes Bild, können wir dazu sehen. Und mitten in der Finsternis setzte ein Zeichen dafür, dass Gott sein Licht aufleuchten lässt und aufleuchten lassen kann, dass Gott sich nicht von der Finsternis behindern lässt, dass man erst woanders hin müsste. Ein Zeichen, so heißt es hier, wird damit gesetzt in unserem Text, es ist ein Zeichen damals und es ist ein Zeichen bis in unsere Zeit hinein, für seinen Glauben, für seinen gelebten Glauben, damit wir es auch nicht vergessen, ein Licht zu sein, ja in einer finsteren Welt, in einer traurigen, in einer ratlosen. Es ist ein Altar des Gedenkens, ein Altar des Dankes und der Anbetung. Wir können nicht die Finsternis vertreiben, das können wir nicht, aber wir können mitten in der Finsternis Orte des Lichtes sein und auch Orte des Lichtes einfach bauen. Dass es hingestellt ist, dass es da ist und dann muss an dieser Stelle, wo das Licht ist, dann die Finsternis weichen. Wer einen Altar baut, der sucht den Herrn, seine Nähe. Wer einen Altar baut, der demütigt sich und beugt sich vor dem Herrn. Wer einen Altar baut, der nimmt sich Zeit für den Herrn. Der müht sich ab, um einen Altar zu bauen und er opfert, er gibt ab. In dem Fall steht hier nichts von den Opfergaben, was Abraham geopfert hat. Vielleicht war der Altar auch nur ein Ort des Gebetes, wie wir es an anderen Stellen in der Bibel auch haben, wo an dem Altar alleine gebetet wurde. Aber selbst wenn Abraham nichts äußerlich auf den Altar gelegt hat, hat er sein Herz hingegeben. Hat er sein Leben aller Demut hingegeben, wie wir später im Römerbrief dann einmal lesen, Kapitel 12, dass wir unsere Leiber, dass wir unser ganzes Leben, unseren Körper hingeben als Opfer für ihn. Dass wir uns mit unserem ganzen Leben opfern für ihn. Es geht nicht um unsere Erlösung von unseren Sünden, sondern für ihn da zu sein. Uns ganz abzugeben, wie wir es in dem Wochenspruch auch heute haben, dass unser Leben stirbt, dass wir es abgeben in seine Hand und wir bekommen ein neues Leben aus seiner Hand. Übrigens garantiert der Bau von Altären nicht unbedingt automatisch einen richtigen Glauben. Der Glaube kann nur äußerlich sein und der Alltag ist voller Gottlosigkeit. Die Propheten haben das später wiederholt kritisiert. Ja, ihr habt schöne Tempel, der Tempel ist gut und der Altar ist gut und ihr feiert da eure Gottesdienste, aber euer Alltag sieht sehr schlimm aus und gottlos aus. Oder es können auch Altäre gebaut werden, wo man ganz anderes für ganz anderes betet und zu ganz anderen Göttern betet und gar nicht zu Gott, dem Allmächtigen. Wir bauen in dem Sinn keine Altäre, sondern wir können ein nächstes Bild sehen. Für die christliche Gemeinde ist der letzte Sündopferaltar Golgatha. Das ist das letzte Opfer, was nötig war. Und das ist das vollkommene Opfer, wo sich Jesus geopfert hat für unsere Schuld. Und so heißt unser Tisch auch in der Kirche, in unseren Kirchen jeweils Altar, weil wir auf diesem Altar die Abendmahlsgeräte sonst hinstellen, die uns mit der Abendmahlsfeier an dieses Sündopfer Jesu erinnern. Deshalb nennen wir diesen Tisch Altar. In Gottes neuer Welt wird es übrigens auch noch einen Altar geben, als Gedenken an Jesu Opfer, als Gedenken an die Opfer der Märtyrer und als Platz der Anbetung, so lesen wir es in der Offenbarung, Kapitel 6 oder Kapitel 8. Manche richten sich zu Hause kleine Hausaltäre ein, dafür gibt es keine biblische Anweisung, dass man das so haben müsste. Sie können eine Hilfe sein zum regelmäßigen Gebet oder zur Stille. Entscheidend ist, dass in unserem häuslichen Alltag Platz ist für Stille vor Gott, für Gebet, für Dank, für Demut, für Anbetung oder zum Opfer, dass ich da bin für ihn. Das kann ein Hausaltar sein, das kann ein Hauskreis sein, das kann ein Hausgarten sein, wo ich zu dieser Stille komme, zu dieser Demut vor Gott. Und dann ging es noch weiter. Auf einem nächsten Bild sehen wir Reste von Bethel. Haus Gottes heißt das übersetzt, nördlich von Jerusalem. Es ist die alte kananäische Stadt Luz und Jakob hat dann diesen Ort umbenannt in Bethel, Haus Gottes, nachdem er dort den Traum von der Himmelsleiter hatte. Und hier wohnten dann auch Elia und Elisa mit ihren Prophetenschülern. Hier wurde nach der Teilung Israels ein Stierbild als Götze aufgerichtet, wie es schon mal war in der Wüste mit dem goldenen Kalb, so wie sie es ein Stück auch aus Ägypten gehört hatten. Und Hosea nennt später diesen Ort einfach Haus der Schlechtigkeit und der Bosheit. Und in Bethel rief Abraham den Namen des Herrn an. So heißt es hier, man kann auch übersetzen, rief er den Namen des Herrn aus. Er hat sein Gottvertrauen offen gelebt, andere konnten es mitsehen, sodass man später ihn auch als Fürst Gottes bezeichnete. Andere haben gesehen, wie er lebt und haben ihn dann als Fürst Gottes bezeichnet. Das Reden mit dem Herrn ist immer verbunden auch mit dem Reden von dem Herrn. Das ist eine Einheit. Und wer mit dem Herrn redet und lebt, ist immer wieder aufgerufen, auch von ihm zu reden. Und Sie können sich das überlegen, wie Sie das machen, ob Sie das mit einer Spruchkarte machen, ob das in einem Treppengespräch passiert, ob das ein Lebenszeugnis ist, was man jemandem gibt, vom Glauben zu reden. Und wer von dem Herrn redet, braucht immer wieder das Reden mit dem Herrn zur Ermutigung, zur Führung, zur Weisheit und zur Demut. Abrahams Leben ist bis heute ein Zeugnis für den Herrn geblieben, ein Reden für den Herrn, dass das, was wir da lesen, ein Reden auch ist zu uns. Nicht, weil er so gut reden konnte, sondern weil er so gut hören konnte auf den Herrn. Das ist das Erste immer. So lasst uns gegenseitig helfen beim Hören auf den Herrn. Dann werden wir ein Zeugnis für den Herrn sein, auch wenn in dieser Welt viel Finsternis herrscht. Lasst uns hören auf den Herrn, dann können wir ein Zeugnis für den Herrn sein, auch wenn in dieser Welt viel Finsternis herrscht. Amen. Der Friede Gottes, welcher größer ist, als jeder mit seinem Verstand erfassen kann, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.